BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute wieder mit der Edith Schowalter am Mikrofon. Schön, dass Sie alle zuhören, weil heute geht's nämlich auf eine Gartenreise durch Niederbayern und die Oberpfalz. Und da gibt's ja Schlossgärten und Bauerngärten und Kreislehrgärten und Klostergärten. Und dann gibt's auch noch eine ganze Reihe besonders interessanter Privatgärten, die auch für Besucher offen sind. Und die Frau, die die interessantesten Gärten kennt, die ist heute zu Gast bei mir. Herzlich willkommen, Gerdra Portner.
Ja, servus. Schön, dass ich da sein darf.
Sie haben ja 34 ganz unterschiedliche Gärten für Ihr neues Buch zusammentragen. Über einige Rimmer sparen noch ausführlich. Aber erst wollen wir erst einmal Sie selber und Ihren eigenen Garten ein bisschen kennenlernen. Und das machen wir gleich noch einer Musik, die auch aus Niederbayern und Oberpfalz zusammengesetzt ist. Das ist nämlich ein Schottisch aus Neumarkt. Und jetzt, wenn ich eine Oberpfälzerin da habe, wie sagt man in Neumarkt zu Neumarkt?
Ja, bei uns sagt man Neumark.
Neumark. Also, genau. Dann haben wir den niederbayerischen Musikantenstammtisch mit einem Schottisch aus Neumark. Habe die Ehre heute mit der Gerdra Portner. Sie ist in Oberfichtach in der Oberpfalz daheim und sie hat das Buch Gartenreise durch Niederbayern und die Oberpfalz geschrieben. Und bevor wir jetzt über die Gärten der anderen reden, Frau Portner, interessiert uns natürlich schon mal, was Sie selber für einen Garten haben. Wie würden Sie denn Ihren eigenen Garten beschreiben?
Ja, schön, dass ich da sein darf und dass wir auch über meinen Garten ein bisschen reden. Ich darf oberpfälzisch reden, haben Sie
ja
gesagt.
Sie sollen
oder soll
dringend.
Das sogar. Gut, also dann sagen wir Garten und nicht Garten.
Unbedingt.
Unbedingt. Und zwar ist das, wo ich jetzt bin, man zeigt ja in Lima ein paar Mal um, mein dritter Garten. Mhm. Und da haben wir 2013 ist der angelegt worden. Also das ist, da haben wir ein Holzhaus gebaut auf einem Dornröschengrundstück. Also das war richtig mit Dornen bewachsen und das haben wir erst ein bisschen entbuschen müssen. Und da habe ich jetzt auf 1300 Quadratmeter das Grundstück eben einen Garten angelegt. Mhm. Und den kann man als naturnah und pflegeleicht als Oberbegriff bezeichnen. Also ich habe alles drin, ich habe einen Weiher sogar drin, einen kleinen und dann das Schönste, einen Naturbach, das was man eigentlich ganz selten findet. Also da fließt direkt der Bach durch. Also das war vorher schon,
ein
genau.
Traum.
Und das ist echt ein Traum, weil ich gemerkt habe, unter den ganzen Dornen da ist ein Bach. Und dann habe ich Hühner. 4 Hühner und ein Gockel, also ein Hühnerhaus und dann alles, was halt zum Garten dazu gehört. 3 Hochbeete, ein offenes Tomatenhaus, dann die Einfriedung, ist alles sehr naturnah. Also auf einer Seite habe ich von meinem Papa Hanickel, wenn man das kennt, also das sind Äste, die man im Wald richtig von den Bäumen halt dann nimmt, einen Hanickelzaun selber gemacht.
Interessant, habe ich noch nie gehört. Das ist auch oberpfälzisch.
Das ist oberpfälzisch Hanickelzaun und das ist so die alten Bauerngärten von früher und das habe ich auf einer Seite und die anderen Seiten, die sind, da waren schon Haselnuss Sträucher da, die sind jetzt mittlerweile auch schon schön groß und dann auf einer Seite habe ich einen gemeinen Flieder, heißt der, also einen Flieder aus der Umgebung einfach reingepflanzt und ganz naturnah und viele Stauden vor allem, weil Stauden, das sind so mein Steckenpferd und am liebsten mag ich die Echinacea purpurea, also die sind
die kennen manche von der Medizin her, aber
genau, die sind aber schon zum Umschalten, wenn man anschaut, genau. Dann wird man auch schon gleich gesund.
Also Stauden für alle, die vielleicht jetzt nicht solche Gartenbewanderte sind, ich habe es auch erst lernen müssen, es hat jetzt nichts mit der Hasselstaun zum Tor auf Bayerisch, sondern
genau.
Das sind Blumen eigentlich, die halt im Winter über
genau, die unterirdisch weiterleben, aber oberirdisch eben nicht verholzen, weil die Sträucher, weil wir bei uns Stauern oft sagen, die
genau.
Bleiben ja. Also die sind ja verholzen und Stauden, die ziehen sich zurück und dann kommen sie nächstes Jahr wieder. Genau,
genau, das eine sind quasi, sie sagen auch Stauner. Also
bei uns sagt man Stauner, Gehölze, genau, Sträucher, aber die sind verholzt.
Wir reden jetzt von den Blumen.
Wir reden von den Blumen, von den Stauden halt einfach, weil es gibt ja welche, wenn man jetzt die Funken zum Beispiel anschaut, die sind jetzt keine Blühe, zwar ein bisschen, aber eigentlich eine Blattschmuckpflanze.
Mhm.
Und das ist jetzt keine Blume in dem Sinn so, sondern aber es gibt ja unendliche Vielfalt an Stauden. Also ich glaube, ich bin es gestern mal so schnell in Gedanken durchgegangen, so 50 verschiedene habe ich schon und das ist einfach mit Stauden. Und vor allem früher haben wir ja in den Gärten viel Einjährige gehabt, Sommerblumen. Und die machen natürlich sehr, sehr viel Arbeit. Und gerade jetzt mit Klimawandel, die brauchen auch viel Wasser. Und die Stauden, es gibt ja mittlerweile schon viele, die ja ein bisschen auf Trockenstandorte sind.
Oder von der
trocken, das ist dann von Natur aus auch die Präriestauden, wenn wir die kennen, auch da gehört die Echinacea ja auch dazu, weil man einfach, ich gieße die auch nie. Also bei mir wird wirklich nur im Hochbeet gegossen oder im Tomatenhaus und alles andere. Der Flachs, der hat mir jetzt, wir sind ja gestern schon losgefahren, bevor es geregnet hat, die haben mich schon ein bisschen gereint, der doch viel Wasser braucht, aber ich habe mir gedacht, Wetterbericht sagt Regen, du holst das durch und
wäre bestimmt
auch. Und ihr haltet es durch. Also man muss wirklich, man darf die einfach auch nicht verpeppeln. Die Leute, die jeden Tag ein bisschen Wasser draufschütten, die verpeppeln ja ihre Pflanzen selber. Und dann wollen die das auch, weil die Wurzeln oberirdisch haben. Genau. Aber wenn ich meine Pflanzen, wie meine Tomaten, die gieße ich bloß alle 4-5 Tage. Mhm. Aber dann halt natürlich sehr eindringlich und tiefgründig, weil die Wurzeln ja nach unten. Und wenn die Wurzeln merken, hoppla, das Wasser ist weiter unten, dann gingen die weiter nach unten, werden standfester, sind gegen Wind und alles einfach ein bisschen besser. Man muss sich die Pflanzen erziehen und dann darf man auch fortfahren.
Genau, nicht zu lang, aber immerhin.
Ja,
sonst versammelt man ja so viel,
wenn man. Ja, freilich, aber trotzdem einmal im Sommer auch fortfahren und dann, wenn man kommt, gefreut sind umso besser.
Ja, das ist wahr. Und was macht denn einer momentan am meisten Freude in einem Garten?
Momentan Freude und Arbeit. Zufolge ist noch wieder die Tomaten schneiden, weil wir jetzt ein paar Tage unterwegs sind. Die Tomaten, das sind, erstens esse ich es gerne und ich schaue es gerne an und die habe ich jetzt verarbeitet natürlich und die machen mir Freude. Aber ansonsten, ich gehe ja jeden Tag, bevor ich in die Arbeit gehe, in die Redaktion durch den Garten durch. Mhm. Und dann findet man jeden Tag irgendwas, ach, da ist wieder eine Blüte offen und mich freut eigentlich alles. Und da, wenn man bloß im Frauenmantel in den schönen Blatt in der Früh ein paar Tautropfen, so die sammeln sich so schön. Und wenn man bloß die anschaut, weil die da drin sitzen, weil so Perlen auf dem Blatt. Mhm. Es ist schon, da geht man doch schon mit einem Lächeln dann einfach in die Arbeit. Also,
wir würden es beschreiben, was für eine Rolle der Garten in einem Leben spielt.
Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Also erstens mal ist eines meiner liebsten Hobbys und dann sage ich, das ist das beste Mittel gegen Stress und dass man keinen Burnout kriegt. Weil wenn man einfach den Tageslauf oder auch den Jahreslauf so ein bisschen mit den Pflanzen lebt, dann merkt man darf eigentlich nichts zu ernst nehmen. Alles ist vergänglich, alles verändert sich und das lehrt, ein Garten ist ein Lehrmeister und das und Geduld, er lehrt auch Geduld.
Und Demut, finde ich.
Und Demut, ja, weil es geht ja manchmal was schief.
Dass man bei weitem nicht alles kontrollieren kann, im Gegenteil.
Man muss aus
der
Hand gehen.
Die wesentlichen Sachen kann man eigentlich nicht kontrollieren.
Nee, und man muss sich dann freuen, wenn man, also ich kaufe gerne auch so Kümmerpflanzen ein bisschen, man dann erstmal auch reduziert, sondern denkt man, dich peppel ich auf. Und wenn man dann die Pflanze dann geschafft hat, das überlebt, das ist so ein tolles Gefühl. Nein, also Garten ist sehr, sehr wichtig. Und
Sie sind ja auch Journalistin und wo eben sehr viel Stress auch immer dahinter ist.
Ja, ja, genau. Man braucht was, wenn man reinkommt. Und da ist ein Garten wirklich jeden. Und wenn es bloß ein Balkongartel ist, also jeder hat irgendwo, oder in Zimmerpflanzen kann man sich ein bisschen einfach mit Pflanzen, mit Grün, die Farbe Grün, lässt ja schon ein bisschen reinkommen. Mhm. Und also wirklich kann ich bloß nur jeden ans Herz legen, der Stress hat, einfach mit Pflanzen probieren.
Und nicht zu viel auf einmal machen, das so habe ich lernen müssen, wenn wir gleich am Anfang waren. Man muss jetzt einen riesen Traumgarten haben, das haut überhaupt nicht hin.
Wenn man einen Garten da anlegt, man darf nicht das machen, was in die Baumschulen oder die, wo die Pflanzen verkaufen, raten. Man darf die nicht gleich zupflastern mit lauter Bäume und Sträucher, sondern man muss einfach langsam anfangen, Luft lassen damit, weil das Zeug wächst ja wirklich schnell. Und einfach sich ein bisschen daran gewöhnen an die Pflanzen und langsam, Step by Step.
Genau. Und haben Sie eigentlich Ihr ganz Leben lang schon gern gartelt oder ist es irgendwann erst einmal gekommen?
Ja, meine Mama war eine sehr leidenschaftliche Gärtlerin. Also die hat immer schon einen großen Bauerngarten gehabt. Und als Kind habe ich schon, ich bin noch nicht in die Schule gegangen, hat es da schon so Stauern weg und habe mir da quasi ein Bettel angelegt, dass ich da garteln darf. Hat mich null interessiert, muss ich sagen. Und als Jugendliche habe ich dann gegessen. Die hat auch Flocks und so Blumenrabatten gehabt. Und ich habe da eine Stunde dort stehen und schon gegessen. Ich habe keinen Garten wollen. Mhm. Und dann natürlich mal irgendwann ein Familienhaus gebaut. Und ab dem Zeitpunkt, wo man ein eigenes Grundstück hat, auf einmal ist das interessant geworden. Und dann bin ich gleich Mitglied in einem Gartenbauverein geworden. Und das lege ich auch alle jungen Familien ans Herz mit Kindern. Weil die machen so viel einfach auch Kinderarbeit. Kinderarbeit nicht.
Ja, ich weiß schon, was man
nennt.
Unternehmungen mit Kindern.
Ja, ja, Kinderarbeit ist im Garten zwar auch manchmal erwünscht, aber der man nicht so.
Und aber dann, das kann es auch verderben, wie Sie eben gesagt
genau,
haben.
Genau, also und dann wieder Vorträge.
Musst, dann ist es nicht gut.
Und erst wenn man dann selber und dann merkt man auch, man macht so und so und dann ist meine Freude an Anfang 20 habe ich dann angefangen zum Garteln und habe jetzt der dritte Umzug eben und da habe ich immer nur Pflanzen aus der ersten Zeit dabei, die sind mit mir umgezogen im Garten und ja. Und wenn man den Virus, den Gartenvirus mal hat. Ich glaube, der lässt den auch nicht mehr los. Also der ist jetzt schon.
Da bin ich mir sicher, dass einer jetzt ein Haufen Leute am Radio, die heftig nicken und sagen, ja, genau so ist mir auch gegangen. Eine passionierte Hobbygärtlerin und berufliche Journalistin ist heute zu Gast bei BR Heimat, Gertraud Portner. Sie hat Gartenreisen zusammengestellt durch Niederbayern und die Oberpfalz in Buchform, kann man es nachlesen. Und außen auf ihrem Buch, Frau Portner, da steht drauf, Tipps und Inspirationen für naturnahes Garteln. Jetzt auch erst einmal als Frage zu einem eigenen Garten. Das tut ja jeder ein bisschen anders interpretieren. Was ist ein naturnahes Garteln? Was ist einer da wichtig?
Also ein naturnaher Garten, das ist jetzt ein cool Wildnis. Also manche stellen sich das dann so vor, alles wächst kunterbunt durcheinander. Aber ein naturnaher Garten ist einfach, dass man mit den Ressourcen ein bisschen bewusster umgeht. Also mit dem Boden, dass man den einfach pfleglich behandelt. Und man kann auch schon ein kleines Eck bloß im Garten als Wildnislauer. Also das ist einfach, dann ist es auch schon ein bisschen naturnah, wenn man mal so ganz einfach mal anfängt, Brennnesseln vielleicht am Zaun ein bisschen zum Lauer. Dann ist man schon ein Stück
näher.
Ein Stück näher dann einfach dran.
Genau. Oder machen wir es vielleicht einmal aus der gegenteiligen Richtung. Was ist denn am wenigsten naturnah? Also mir geht es immer so, wenn ich diese Schottergärten sehe.
Ja, natürlich.
Und dann ist ein ganz kleiner Streifen Rasen, da fährt Tag und Nacht der Mähroboter. Da denke ich mir also, naturferner geht es eigentlich
Natur, wenn man assi geht mit offenen Augen, man sieht ja, weil es in der Natur die Pflanzen wachsen und wenn man dem einfach ein bisschen nachgeht, also so wenig wie möglich versiegelt natürlich, dass man die Wege jetzt nicht alles pflastert, sondern das alles einfach ein bisschen offen lässt, dass man sehr viel Vielfalt hat. Also naturnaher Garten ist, dass man Vielfalt anbietet für die Insekten schon mal, für die Vögel, dass man Trockenstandorte hat, dass man Feuchtstandorte hat, dass man für alle, dass man für immer einen Igel, ich habe zum Beispiel auch das Glück, dass ich einen Igel habe, der mal abends, wenn ich auf der Terrasse jetzt schmatzend durch den Innenhof geht. Und für den braucht man halt einfach ein bisschen, dass man im Herbst einen Laubhaufen einfach liegen lässt und geschützt, dass man einfach ein Totholzeck, das kann man einen ganz gepflegten Garten macht, dass man einfach ein Eck anfängt.
Das schaut
auch toll aus. Das schaut auch toll aus, wenn man zum Beispiel manche einen Obstbaum oder einen Baum raussehen, dann lässt einfach ein Stück von Stamm mit ein bisschen Äste drauf, wo er sehr dekorativ ausschaut, einfach in einem Staudenbeet zum Beispiel mit liegen und das zersetzt sich dann schon langsam und bietet so viele Nützlingen, die man später dann auch hat, damit man naturnah Garten gärtnern kann, ohne Pflanzenschutzmittel, braucht man ja die ganzen Helfer.
Das ist ja wichtig.
Und diese Helfer, die zeigt man sich ja quasi selber durch diese Bereiche, die man einfach ein bisschen ungepflegt in Anführungszeichen glaubt. Und da kann man einfach anfangen, ein bisschen entweder beim Kompostplatz hinten oder irgendwo am Rand. Das wächst dann schon langsam im Garten ein bisschen rein, das naturnah. Einfach mal anfangen in ein Eck und sich die Nützlinge herzeigen. Und dann hat man später einfach auch Nutzen von den Nützlingen.
Tut man sie erleichtern.
Genau. Und,
auch mit Gemüse und allem, was ja einfach nicht naturnah ist, auch gar nicht sein gefunden, weil das ist halt gezüchtet, das wollen wir ja auch
genau.
so.
Genau, und vor allem, man soll auch schon bei den Pflanzen, die man kauft, also einfach standortneue Pflanzen kaufen. Dann braucht man ja schon auch Pflanzenschutzmittel, wenn man Pflanzen kauft, die bei uns in der rauen Oberpfalz oder in Niederbayern in die Höhenlagen dann auch funktionieren. Oder wenn ich jetzt eine Pflanze, die in die Sonne möchte, in Schatten setze.
Dann kann ich
die düngen oder irgendwas geben, das geht nicht, sondern man muss einfach standard angepasst pflanzen und dann hat man auch schon viel und auch viele offene Blüten, wenn man jetzt so ein Blumenfreund ist, wie bei Dahlien oder auch bei Rosen oder dass man auf offene Blüten schaut, dass die Insekten, die Bienen, die Wildbienen einfach reinkommen, weil wenn jetzt so hochgezüchtete einfach geschlossen
Blüten,
ist, die Pollen, die kommen ja nicht rein und darum soll man einfach ein bisschen so, ist naturneu, da sind ja auch die Blüten offen, die Kelche, die können die Insekten reinkrabbeln und das sieht man selber, man kriegt ein Feeling dafür, wenn man sich einfach ein bisschen interessiert und macht einfach wunderbar Spaß, wenn man dann auch die Viecherl mit im Garten hat, weil das gehört ja auch mit zusammen. Garten, wenn er nicht naturnah ist oder gar nichts von Natur, der ist ja auch tot. Also wo jetzt keine Viecher mit sind, keine Tiere.
Also es muss schon ein bisschen summen und brummen
im Garten. Es muss summen und brummen, so ist ja das Slogan von naturnahem Garten.
Genau, und da gibt es ja sogar ein Logo, ein Zertifikat für den naturnahen Garten. Und das haben ja etliche von den Gärten, die sie besucht haben, sind als Naturgarten.
Genau, das haben es eigentlich fast alle. Das ist ein Schild, das kann man aufhängen am Gartenzaun. Und zwar ist diese Zertifizierung Naturgarten Bayern blüht, heißt das. Und das war mal ein Pilotprojekt 2018 vom Landwirtschaftsministerium und vom Landesverband für Gartenbau und Landespflege. Haben das in Niederbayern gemacht, einfach mal probiert und dann war das gleich so ein super Erfolg und seit 2019 gibt es jetzt in ganz Bayern, ja, und werden immer mehr.
Man was kann sind sich da die wichtigsten Voraussetzungen, wenn man dieses Zertifikat haben will?
Ja, was, so
darf man da nicht machen oder muss man schon machen?
Es gibt drei Muss-Bestimmungen und das muss man haben. Und zwar muss man auf Pflanzenschutzmittel verzichten. Also man soll jetzt kein Gift in den Garten spritzen natürlich. Und dann beim Düngen soll man nur organisch düngen, also nicht den synthetischen Dünger kaufen.
Kein Mineraldünger.
Kein Mineraldünger und organisch, da gibt es ja auch, wenn man keinen Kompost hat, man kann so ja Hornspäne, Hornmehl, alles Mögliche. Ich da gern Hühnermist mit ein,
ja, natürlich,
wenn ich schaue, oder Pferdemist im verrotteten unten mit ein, ein, also ist ein Traum. Und dann torffrei
Gärtner. Torffrei
und das ist
Punkt.
Ja jetzt auch mittlerweile laufen viele Versuche. Also es gibt ja Gartenerde, Torf reduziert, torffrei. Also man konnte sich auch langsam rantasten. Und so wie früher bei den Gartenvereinen, wo ein ganzer Laster mit Torf angekarrt, also das ist Vergangenheit, wo er angekarrt ist. Das,
also das
braucht man auch nicht.
Ins Moor, nicht im Garten.
Genau, also den brauchen wir wirklich nicht.
Im, also wenn ich mal im Blumentopf Dimensionen rede, also ich habe auch natürlich, wo es das gegeben hat, ja, auf keinen Fall nehme ich noch was mit Torf. Im ersten Jahr, das war, weil ich finde, eine große Umstellung. Ich habe halt gemeint, jetzt mache ich alles wie vorher, bloß dass kein Torf drin ist.
Ja,
und so ist halt leider nicht.
Nein, man macht halt dann mit Kompost ein bisschen arbeiten. Man kann, es kommt ja immer im Garten, ob man jetzt einen Lehmboden hat oder einen Sandboden, man kann ja den auch mit verschiedenen Sachen ein bisschen aufpeppen oder verbessern und man braucht dann Torf wirklich nicht.
Aber man muss schon genauer hinschauen und auch hinlangen, weil wenn ein Torf drin ist, sieht man es ja schon an der Farbe, ob man Blumen gießen braucht. Aber bei der Torffreien, die schaut immer gleich aus. Da muss man,
ich muss mal
schimpfen, sage ich mal, ja, lang halt, nein.
Fingerprobe ist immer gut, einfach ist noch feucht oder nicht.
Ja,
und dann
sicher
das ein bisschen eine Umstellung, aber ich denke, das kommt und das geht einfach nicht mehr. Die Zeit ist vorbei mit Torf.
Wir müssen es einfach alle lernen, weil in Kürze wird es ja gar keine anderen mehr geben. Also wer sich denkt,
so
solange was es nur die anderen gibt, kaufe ich das, der hat dann ein umso unangenehmeres Erwachen, wenn die
genau,
nicht mehr auf dem
Markt
sind.
Also Blumenerde brauche ich eigentlich gar nicht. Ich mache mit meiner Gartenerde, ich richte mir da immer, wenn ich meine paar Kübelpflanzen, die ich da einpflanze, einen Schuckornfuller richte mir da her. Also das ist ein Drittel einfach Erde, die man irgendwo im Garten von Beeten halt dann nimmt. Dann nehme ich ein Drittel Kompost dazu und ein Drittel Sand, weil der lockert das dann natürlich. Oder
das
ich tue dann so
Bindsteine
oder so Sachen, einfach ein bisschen so Material nur ein bisschen mit rein und dann wird das auch eine lockere Erde dann, ja.
Ich habe in den letzten Jahren habe ich so ein bisschen experimentiert mit Schafwolle, wo sie unten rein habe, weil bei uns gibt es eben auch Schafhalterenergie.
Ja, das zersetzt sich auch schon langsam. Ist ja
und je dreckiger das ist, desto besser.
Ja, natürlich.
Also die kennen mich schon, die sagen magst du wieder die ganz dreckige Schafe? Ja, bitte.
Genau, ich habe jetzt beide Tomaten zum Beispiel, da habe ich erst unten eine Lage, eine mit Hühnermist, mit verrottetem Pferdemist und dann habe ich Brennnesseln dann drauf, das habe ich wo gehört auch von meiner Gartenreise, da kriegt man ja alle möglichen Tipps.
Ja, genau.
Und ich denke, nachdem die heuer so richtig zottelt voll hängen, hat das gar nicht geschaut, weil bis die Wurzeln dann schon langsam runterkommen. Und natürlich
auch viel,
genau, Hornmehl, Hornspäne. Also Hornmehl ist halt dann wichtig, weil die Hornspäne brauchen ja Zeit, bis sie das jetzt ersetzen. Das ist dann der Dünger, den man später hat als Langzeitdünger, aber Hornmehl dann
gleich
einfach
anfangen.
Schon gleich mit rein, ein bisschen pushen, dass ein bisschen haben, nicht zu viel und das einfach zusammenmischen und da braucht man keine gekaufte Hochbeeterde gibt's und Tomatenerde. Ich habe noch nie so einen Schmarrn gekauft.
20.000 verschiedene Erden.
Ja, also das kann man sich wirklich sparen. Aber
außer bei Rhododendron-Erde, wenn man jetzt gerade Rhododendron hätte, weil die immer saure brauchen.
Ist
oder
klar, dann der pH-Wert sollte unter 5,0 dann sein. Und
aber
da,
alles andere machen wir es.
Da habe ich das Glück gehabt, weil da waren Fichten am Gartenrand, wo ich anpflanzt habe. Da habe ich meine Rhododendron, die mit umgezogen sind, da hingepflanzt und da war die Erde sowieso ein bisschen alkalisch und sauer. Also habe ich die auch nicht gebraucht. Glück gehabt.
Ja, Glück gehabt, genau. Oder wenn man Waldbesitzer ist, aber wirklich nur, wenn man Besitzer ist, nicht einfach irgendwo rausgehen und und Walderde, das darf man
nicht. Nein, das darf man nicht.
Aber
jetzt waren wir gerade noch bei den Kriterien, weil wir die Muss-Kriterien gehabt
haben.
Und es gibt ja
noch,
genau, und es gibt, das waren die drei, aber es gibt nur Kann-Kriterien. Und da kann man so, die muss man dann nicht alle haben, sondern man kann so halt dann die Hälfte sollte man ungefähr haben, dann auch sagen, was habe ich, weil jeder Garten ist anders und jeder hat nicht alles.
Ja.
Also, wie ich gerade schon gesagt habe, dass man einfach eins ist die Naturgartenelemente, also mit den einfachen Blüten, habe ich gesagt, mit Vielfalt für die Standorte. Ein wildes Eck soll man haben. Wenn es geht, ein bisschen eine Wiese, dass nicht alles Rasen ist, sondern man kann, das habe ich auch bei den Gärten, weil jetzt ein Kreisbild, sehr viel gesehen, dass die wirklich bloß so ein kleines Rasenstück vor der Terrasse lagen und alles andere erst im Juli mähen und bloß Rasenwege mit dem Rasenmäher durch. Und dann haben da, wie ich im Juni habe ja die Hauptreise gemacht letztes Jahr, dann haben die Margeriten und alles wirklich ganz toll geblüht und waren bloß die Wege durchgemacht.
Das ist ja viel schöner eigentlich.
Und eine
gell?
Frau hat sogar, dann weil das Gras ja höher wird, hat sie Zupferln geflochten damit, wegen den Zecken, damit das da nicht in den gemähten Rasenweg reicht. Ja, mei. Der hat dann
oder
das lange Gras Zupferln geflochten. Ja.
Dann hängt natürlich auch das nasse
genau,
Gras rein.
Genau, das ist dann ja drüber reingegangen, weil man denkt, so eine liebe Idee. Also wirklich, man sieht so viel, wenn man einfach durch
ist
andere
Gärten
spazieren kann.
Also habe ich Gartler-Kinder ja nicht einfach an der Straße entlang gehen, sondern die müssen immer links und rechts über den Garten anschauen.
Genau.
Sie Herren, habe die Ehre und da machen wir halt eine Gartenreise, weil die Gertraud Portner hat 34 verschiedene Gärten in ihrem Buch zusammengestellt. Und was mir auch sehr gut gefällt, muss ich sagen, Frau Portner, es gibt bei jedem Garten, gibt es nebenan Tipps, was man noch alles anschauen kann, wenn man eh schon gerade in der Gegend ist. Und natürlich sind es alles Sachen, die Natur- und Gartenfreunde interessieren könnten. Und jetzt haben wir schon gesagt, wir fangen in der nördlichsten Oberpfalz an. Und für mich war es überraschend, Sie haben gesagt, was ist jetzt da überraschend, dass es da einen großen Rosengarten gibt. Also es gibt nicht nur viele Karpfenteiche in der Oberpfalz, wie es jeder von uns weiß, sondern eben einen Rosengarten mit 200 Rosenstöcken in den verschiedensten Sorten. Und wie gesagt, ich habe jetzt gesagt, ja, nördliche Oberpfalz, da ringt es viel. Das ist jetzt keine bevorzugte Lage für Rosen. Auf was kommt es denn da an?
Ja, Rosen vertragen einen Regen. Also es ist wichtig, dass ein Wind durch kann, damit die Blätter wieder trocken werden, dass der Rosenrost sich nicht ausbreitet. Aber dann ist das kein Thema. Sogar auf 630 Höhenmeter sind wir zum Beispiel bei den nördlichsten Garten, den wir jetzt dabei haben, aus dem Landkreis Tirschenreuth. Und zwar ist das in Großbüchelberg die Familie Bauernfeind. Und die haben da schon seit 35 Jahren haben die einen Garten mit über 30 Rosensorten und, wie viel haben wir gesagt, Stöcke?
200,
200 Rosenstöcke sind das. Ja, die sind so richtig ineinander gewachsen. Und das ist überhaupt kein Thema. Das sind zwar natürlich mit der Blüte später dran. Also wenn woanders, in München zum Beispiel, Ende Mai, denke ich, oder die ersten Rosen
ja,
dann blühen,
Juni ist meistens
Anfang
schon.
Juni.
Also in der Großstadt,
natürlich
weiß ich es
gar
nicht, aber direkt in der Stadt ist ja immer ein bisschen noch wärmer wie im Umland.
Genau, aber, und da haben wir so bei über 600 Höhenmeter, wird es dann schon Ende Juni. Also wenn immer so der Tag der offenen Gartentür am letzten Sonntag im Juni so bayernweit ist, sind die gerade, dass die Rosen anfangen zu blühen. Also woanders sind es dann meistens sind die Leute traurig, weil erst die Rosenblüte, die ja das Schönste ist, schon vorbei ist, aber die sind wirklich dann 3 Wochen später dran. Aber die blühen genauso wie in München. Also es ist kein Thema.
Ja, September, da ist ja meistens nur mehr so ein zweiter Schub an.
Genau,
an
man muss halt immer die Rosen, die verblühten Rosen gut zurückschneiden. Und da gibt es auch so eine Formel, dass man zurückschneidet, bis das erste fünfblättrige Blatt da ist. Wenn man da die Rose kappt, dann hat man, dass das schön wieder nachwächst. Und dann kommt es kommt natürlich auch, es geht einmal blühen die Rosen auch, es kommt natürlich auf die Sorte drauf an. Das ist klar. Aber die Rosen blühen bis in November rein. Das ist kein Thema, nein. Die haben sehr ausdauernd.
Also unser Gartenexperte, der Hubert Ziegler, hat gesagt, dieses Jahr ist ein besonders gutes Jahr, wenn man sehen will, welche Rosensorten eben ein regenreiches Wetter am besten vertragen. Weil wenn man jetzt in einen Rosengarten geht und der schaut toll aus, kann man sich gleich aufschreiben, was sind das für Sorten. Das kann man jetzt da
klar, und
im Landkreis Tirschenreuth dann auch.
Ganz bestimmt. Man sollte halt schon beim Kauf aufschauen, wenn man Rosen kauft. Also nicht einfach in einen Discounter irgendeinen Rosensteckel kaufen, weil jetzt das gerade sehr günstig ist, sondern man soll ein bisschen drauf schauen. Und da gibt es ja die ADR, das Prüfsiegel, allgemeine deutsche Rosenneuheitensichtung. Und wenn man da ein bisschen drauf schaut, dann das sind ja auch widerstandsfähiger und einfach auch gegen Rosenkrankheiten.
Und Sie haben ja gesagt, Sie haben aus jedem Garten, wo es waren, haben Sie irgendeinen speziellen Tipp mitgenommen, was Sie jetzt selber auch anwenden. War das bei den Rosen auch der Fall, dass Sie denken, ach Herrschaft, das muss man merken?
Ja, einfach so aus jedem Garten nicht unbedingt einen Tipp. Manchmal habe ich auch Pflanzen mitgenommen.
Ah, ja, verstehe.
Natürlich. Und einfach alles Mögliche von der ganzen Einstellung zum Garten. Und bei der Familie Baumfeind, da ist ja nicht nur der Rosengarten, sondern hat mich auch der große Kräuter- und der große Staudengarten sehr fasziniert. Und die haben auch sehr viele Taglilien hinten und einfach immer einen kleinen Teich. Und obwohl der Garten auch schon wirklich so eingewachsen ist, 35 Jahre, die machen jedes Jahr wieder was Neues. Mhm. Und das immer Garten ist nie fertig. Und das habe ich auch ein bisschen mitgenommen, dass man einfach wirklich jedes Jahr was verändern kann, immer ein bisschen was Neues. Weil wenn man andere Gärten besucht, dann hat man wieder Ideen, das möchte man auch machen. Mhm. Und dann fängt man daheim schon gleich wieder zum Wägeln an. Und das ist einfach das Schöne, dass man jedes Jahr wieder was Neues dazu hat. Und es gibt ja dann auch die Trends eben so mit den Gartenteichen, die vor Jahren schon, jetzt macht man ein bisschen mehr die kleinere Version, die Tümpel. Mhm. Und das haben die Familie Baumfeind neben den Rosen dann auch umgestaltet oder wenn Sachen zu groß werden und da. Mhm.
Und da kann man einfach anrufen und sagen, ich möchte also gerne mal in einen Garten sein und dann kann man einen Termin ausmachen mit
genau,
der Familie.
Genau, den Garten von der Familie Bauernfeind habe ich deswegen ausgesagt, da kann man nämlich immer vorbeischauen. Es sind 3-4 drin in meinem Buch, da man immer vorbeischauen kann und der ist immer offen. Also natürlich mal, wenn man mit Busgruppe mit 50 Leuten kommt, muss man sich anmelden, aber wenn man jetzt einfach so wandert oder Landkreis Tirschenreuth jetzt im Herbst, Karpfensaison oder
einfach ganz,
es geht der Radlweg vorbei und Wanderwege bei dem Garten und dann kann man einfach spontan hinschauen und kann reingehen, ohne dass man sich angemeldet hat zum Beispiel. Bei allen anderen sind die Kontaktdaten drin, Telefonnummer, E-Mail, nimmt man Kontakt auf, sagt, wann man ungefähr kommen möchte, wie viele Leute, ob das passt und dann findet sich da schon ein Termin zusammen und dann kann man einfach vorbeischauen und dann kann man ja sagen, ich möchte alleine ein bisschen durchschauen oder einfach sich
Glück
den
hat,
zeigen
die
lassen.
Ja
nein, die nehmen sich gerne Zeit. Also natürlich, also wenn wir zwei jetzt miteinander reden können, also die ganzen, die waren sowas für gastfreundlich. Ich habe mit teilweise zwar schon ein Jahr vorher Kontakt aufgenommen und habe gesagt, ich komme je nach Wetter irgendwann mal im Juni vorbei. Mhm. Und dann habe ich bei manchen einen Tag vorher angerufen, ja, komm uns nicht vorbei, passt schon. Und einfach und so
man
gastfreundlich.
Ist ja eh im Garten in der Regel.
Ja, eben. Oder ja, wenn ich nicht da bin, dann ging es einfach eine. Und also das ist wirklich so lieb und so nett und deren so gastfreundlich alle. Und
ich finde das echt eine super Geschichte. Also ich habe es zum ersten Mal, glaube ich, aus England gehört, dass es das gibt. Also da hat es immer schon Bed and Breakfast for Garden Lovers gegeben,
genau.
Wo quasi Leute halt Bed and Breakfast anbieten, die einen schönen Garten auch haben und dann auch welche, die man einfach besuchen kann, einfach neu spazieren und mit den Leuten reden. Und es ist auch, also als Tourist, auch im eigenen Land,
ja,
interessant, weil man lernt halt einfach die Leute in einem wunderbaren, man hat ein gemeinsames Interesse. Da ging es
sofort,
die
genau,
aus,
und die meisten, die sagen dann, ja, du, die duzen die dann gleich, ja, gehen ja einer und so, das ist dann gleich so ein gleicher Weg, wenn man da miteinander geht. Und für, auch für die, man sagt, ja, wenn die immer Leute kommen und die zahlen das, aber das ist auch für die eine Bereicherung, die den Garten haben, weil es kommen ja auch Leute, die auch ein Wissen mitbringen.
Genau.
Und wenn man dann einfach einen gemeinsamen Austausch, so das gemeinsame Hobby, obwohl man sich vorher nicht kennt hat, dann, ich habe da so viele neue Bekannte, die mir dann immer wieder Bilder aus ihrem Garten schicken oder einfach eine E-Mail dann durch. Und es ist einfach,
das macht einfach Spaß.
Gärtner haben nette Leute. Also
ja,
wirklich.
Kann ich nur zustimmen. Und gerade waren wir in der Oberpfalz, da wo es die Karpfenteiche gibt, jetzt geht es weiter nach Niederbayern im Bayerischen Wald. Ist ja auch ein wunderbares Ausflugs- und Reiseziel jetzt im Herbst zum Wandern, zum Radeln, zum einfach da sein, die Aussicht genießen. Und da haben Sie im Landkreis Regen einen Garten besucht im Ort Schweinhütt. Und bei dem ist das Besondere, dass er auf 2000 Quadratmeter ganz viele verschiedene kleine Gärtchen hat. Also so Gartenzimmer kann man auch sagen. Wenn Sie uns das vielleicht ein bisschen beschreiben könnten, was das für ein Garten genau ist.
Genau, weil Gartenzimmer, das ist auch so ein Trend, dass man einfach den Garten nicht mehr große Rasenflächen bloß außenrum Rabatten hat, sondern dass man den wirklich in kleine Zimmer wie in der Wohnung aufteilt und ganz unterschiedliche Sachen. Und da war ich bei der Familie Würr in Schweinhütt, das ist kurz vor Regen. Und im Landkreis Regen war ich eben nur auf der Suche nach Gärten und da sind wir in Zwiesel am Bahnhof gestanden und so die Touristenbroschüren, die da ein bisschen rumliegen, durchgeschaut und dann ist mir eine Anzeige ins Auge gestochen, der Garten der Familie Bühr, Dienstag und Donnerstag geöffnet, einfach vorbeischauen. Haben wir gedacht, genau, da fahren wir jetzt einfach hin. Und dann sind wir da vorbeigefahren und es war Donnerstag, Glück gehabt. Und dann war die Frau Würr gerade mit der Gruppe da zum Pavillon mitten im Garten dort. Und ich bin da so ganz vorsichtig hin und habe gesagt, ja, das ist ja Gartenbuch und was. Und dann hat sie die gleich eine Stunde für mich Zeit genommen. Die Frau Würr hat mir alles gezeigt. Also wirklich, es ist ja einfach voll super. Und die Gartenzimmer, das sind Wege durch den Garten. Also gleich am Eingang ist ein Wegweiser, wo dann auch, dass man sich nicht verrennt, weil es führen Wege durch, Hauptwege, und dann kann man immer wieder so abstreifen in so ein kleines Gartenzimmer rein. Und das ist wirklich toll, und vor allem kann man sich bei ihr auch Tipps holen. Sie hat gesagt, ja, wenn jetzt eine junge Familie, wo ein Garten anliegt, also sie berät da auch, wie man das machen kann, oder wenn, so wie wir jetzt schon einen Garten haben und sagen, okay, ich traue mir jetzt nicht so recht, wie kann ich jetzt da so ein Gartenzimmer anlegen, dann hat sie da, weil sie legt ja, der Garten ist, ein Garten wird ja nie fertig und ihre auch nicht, weil sie hat immer nur ein bisschen Platz mit Obstbäumen und da wachsen jetzt die Gartenzimmer so nach unten. Und wie ich hingekommen bin, hat sie auch schon eine Hainbuchenhecke so wieder angefangen, so 2 Meter. Mhm. Also sie sagt, einfach mal Hecke was pflanzen, abtrennen. Einfach abtrennen.
Kann man ja erstmal nur quasi in
genau.
Kästen oder so, dass man mal sieht,
ja, wie einfach, oder einfach mal eine Hecke pflanzen. Mhm. Und dann wächst das Gartenzimmer, dann pflanzt man an die Hecke wieder was ran und sie erklärt das dann auch so schön, wie man das schafft, weil oft traut man sich nicht, dass man jetzt einfach mitten in den Garten einen Spaten nimmt, gräbt rein, ja, was wird das? Jetzt gemeint,
man kann es ja erstmal mit Sachen machen, die man auch wieder umstellen kann. Erstmal mit Kübelpflanzen, dass man es abteilt.
Ja, ist schlecht, weil dann wächst zwischen den Kübeln wieder Rasen durch und dann mal da wieder schon, zwicken. Ja. Und wir wollen ja was Pflegeleichtes.
Nur zum
und
Ausprobieren mal.
Genau, aber einfach, und das ist eben ein super Garten. Erstmal, man kann vorbeifahren, wenn man jetzt nicht in einer großen Gruppe, sondern einfach in kleine 2, 3, 4, 5 Leute vorbeischaut, ohne dass man sich anmeldet am Dienstag und Donnerstag in Schweinhütte bei Regen. Einfach mal
heute
vorbeifahren.
Ist ja Dienstag. Wenn gerade jemand in der Gegend ist, ja. Wenn gerade zufällig jemand her in der Gegend.
Ja, und das ist immer Garten. Fahren. Also wie der gerade, das waren auch so ein bisschen über 600 Höhenmeter. Es ist ja bayerischer, richtig schön im bayerischen Wald und auch für den Herbst als ein wunderbares Ausflugsziel und einfach mal vorbeischauen.
Ich war mal in so einem wirklich klassischen Handtuchgarten, wie es ja oft in die Städte gibt, lang und schmal. Und da waren, also es waren mehrere nebeneinander und die meisten waren, wie sie gesagt haben, halt innen ein grüner Rasen und außen ein Rand mit Blumen. Dann schaut es noch länger und noch schmäler aus.
Ja, ja.
Und in einem war ich, die haben eben in diesem kleinen Garten, so wie sie es jetzt geschildert haben, lauter so Zimmerl gemacht, Gartenzimmer. Jetzt hat der Garten, der hat viel größer gewirkt wie die anderen. Und da ist man durchgegangen, dann hat man das gesehen, dann hat man das gesehen.
Ja,
also
ja,
das genau, faszinierend, wie das den Charakter verändert.
Genau, bei der Familie Würr, der ist 2000 Quadratmeter groß, der Garten. Mhm. Aber man meint, der hat 5000, wenn man da drin ist, weil einfach diese Vielfalt, auch die vielen Stauden und vor allem, sie hat auch so ganz tolle Deko-Elemente. Also jetzt nicht was Kitschiges oder überladen, sondern einfach ein Backofen zum Beispiel ist drin oder eine, kein Insektenhaus oder Hotel, sondern eine Insektenvilla. Das ist von beiden Seiten begehbar, also wirklich ein Wahnsinn. Und auch mit Kerzenleuchter und mit vielen Steinen und ein bisschen Höhenstufungen, weil man muss ja im Garten, auch wenn es ein flaches Grundstück ist, kann man ja mit Steinen, und dass man ein bisschen erdreich aufschüttet, dann ein bisschen Höhenabsetzungen hergereicht. Und da hat sie ja wirklich ganz tolle Beispiele. Und also in den Garten findet jeder was, wo er sagt, das kann ich das bei kann mir zu Hause machen. Also da geht keiner aus, ohne dass er eine Idee hat, das kann ich versprechen.
Und bei manchen von den Gärten ist mir aufgefallen in Ihrem Buch, also es sind jetzt nicht nur passionierte Hobbygärtler, sondern das sind ja auch zum Teil Profis, also die einen Gartenbaubetrieb gehabt haben und dann in Rente gegangen sind.
Genau.
Oder die das auch studiert haben. Aber das ist jetzt eine Familie, die, so wie Sie und ich,
genau, die hat man erzählt, die Frau Würr, sie hat ihn da hingeheiratet quasi und dann war da eine große Wiese hinterm Haus und wie sie dann die Kinder gekriegt haben, haben wir doch ein bisschen Zeit oder möchte essen mit den Kindern und dann hat sie gedacht, ja, sie gestaltet jetzt das Grundstück, sie fängt jetzt mit Garten an. Das hat sie halt immer mehr. Und sie wollte jetzt da andere teilhaben lassen und hat schon ziemlich früh angefangen damit, auch Gäste zu begrüßen in ihrem Garten. Ja, also sie macht das schon ziemlich lange.
Aber übernachten kann man jetzt bei denen nicht, gell?
Nein. Aber im Bayerischen Wald ist Übernachtung kein Thema, da findet jeder was.
Nebendroh gibt es dann gleich schon wieder was. Die meisten Gärten haben im Juni ihre absolute Hochzeit, weil da halt die meisten Pflanzen ihre Hauptblütezeit haben. Aber bei den Dahlien, da ist es ein bisschen anders. Die haben jetzt gerade ihre Hauptblütezeit und die Gertra Portner hat im Landkreis Straubing-Bogen 2 passionierte Dahliensammler kennengelernt. Die haben unglaubliche 500 verschiedene Dahliensorten. Also Dahlien ist jetzt nichts für jemand, der wenig Arbeit im Garten haben will, gell?
Na, ganz bestimmt nicht. Weil Dahlien, das ist was Einjähriges. Und da braucht man natürlich erstmal Zeit, bis die kommen. Und jetzt im August ist natürlich die, oder besser gesagt jetzt im September, also ab Mitte August fangen die auch so richtig zu blühen. Und die blühen ja jetzt dann bis zum ersten Frost und jetzt im September. Ein Traum. Und wenn man beim Uli und beim Thomas vorbeischaut, in Schwarzach bei Bogen, also einfach Autobahnausfahrt Bogen bei Straubing, und ja, so 10 Kilometer nur nach Schwarzach und dann ist man echt in einem Traumgarten von 80% Einjährigen. Also neben den Dahlien gibt es da noch viele andere einjährige Pflanzen, auch viel Gemüse. Aber wir sind jetzt mal bei den Dahlien und da haben wir 500 verschiedene Sorten. Also ich habe mir es nicht vorstellen können, weil ich da telefoniert gehabt habe mit Thomas. Und er hat gesagt, ja, komm einfach mal vorbei, schau rein, aber halt erst ab August. Vorher brauchst du gar nicht kommen, hat er gemeint. Und dann haben wir gedacht, ja, wie kann man so viel Dahlien in ein Grundstück? Das hat zwar schon, ich glaube, 5000 Quadratmeter, aber wenn man das alles unterbringt, dass das noch. Und die hat die einfach teilweise zwischen den Gemüsepflanzen mit drin oder auch ganze Dahlien-Rabatten. Und jede Dahlie hat einen Holzstab, der stützt das natürlich dann auch. Und an diesem Holzstab steht der Name der Dahlie dran. Also wenn man jetzt mal kann da richtig durchgehen, schauen, ach, die gefällt mir, alle möglichen Farben. Und dann sich den Namen notieren oder einfach natürlich heutzutage mit dem Handy fotografieren, ja, hat man gleich die Blüte und den Namen. Und weil bis man heimkommt, weiß man es ja nicht mehr. Und das ist echt ein Traum. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen können. Da ist keine Dahlie zweimal, sondern wirklich jede, also es sind jetzt vor 2 Jahren waren es mal 500, jetzt glaube ich, sind es schon wieder mehr. Also jedes Jahr neu. Dann habe ich gefragt, ja, was ist denn deine Lieblingsdahlie? Alle, hat er gemeint.
Ja, das wird schwierig sein bei
Die gefallen mir alle, sagt, und dann kauft er halt immer wieder neue Sorten. Aber bei Dahlien ist natürlich, die muss jede Dahlie, und bei 500 Stück kann man sich vorstellen, was das Arbeit macht, im Herbst dann kurz vor dem ersten Frost ausgraben und dann über Winter einlagern.
Und der kommt ja oft recht überraschend, der
genau,
erste Frost.
Genau, also man muss da schon wirklich...
Also ich bin schon mal mit meinen Kübelpflanzen, zack, auf einmal müssen sie alle weg. Und ich weiß gar nicht, wie das geht, so wenn man 500... Das sind ja nicht bloß eine Pflanze wahrscheinlich, aber 500 verschiedene Sorten und dann müssen die
ja, meistens
in kürzester
schon
Zeit ausgraben.
Bloß eine, aber die Männer dann sicher, die haben zu zweit.
Ja, zwei starke
aber
Männer.
Zwei, und ich weiß nicht, ob da noch bei mithelfen, aber sie haben das Glück, dass beim Nachbaranwesen, da ist ein Kartoffelkeller, ein ehemaliger, und da können sie dann wirklich unter besten Bedingungen dann die Dahlien einlagern und dann im nächsten Frühjahr, nach den Spätfrösten im Mai, dann wieder einbutteln.
Mein Wahnsinn.
Pro Dahlie, dann wieder ein schönes Loch graben, dann wieder ein bisschen Kompost, ein bisschen frische Erde mit rein und dann stecken und dann warten, wo kommen sie denn? Und dann gießen natürlich bei Dahlien dann auch. Und ja, es ist schon wirklich sehr viel Arbeit.
Wahnsinn viel. Und was blüht bei denen, bevor es August ist?
Man kann den Garten zum Beispiel, der hat gesagt, ach, da kann es ganz Jahr jemand kommen. Er hat gesagt, okay, dann schreibe ich mal ins Buch vom März bis November, weil direkt im Winter. Ja, die haben auch vorne natürlich beim Haus so ein bisschen einen kleinen Ziergarten, die haben das aufgeteilt. Da ist der Uli zuständig für den Teich ist mit dabei, für den Ziergartenbereich, da sieht man auch die Sachen ein bisschen. Und dann vor allem haben sie auch Gemüse, sehr viel Tomatenpflanzen, also die, den ich selber ansehen, die haben 90 Tomatensorten, sehen die an, die verteilen es dann im Bekanntenkreis. Die Pflanzerler haben auch in 2 Gewächshäusern sehr viele, was selber dann pflanzen. Und dann Salate, das ist auch so eine Passion vom Thomas, dass er 30 Salatsorten hat. Da probiert er auch immer aus. Und da, wenn man jetzt im Frühjahr oder halt besser gesagt dann im Juni kommt, dann kann man die verschiedenen Salatsorten dann anschauen. Oder im Herbst, wie gesagt, den Palmkohl, die Gemüsesorten, also Blaukraut, sagt man ja uns auch nicht. Nicht Rotkohl, sondern das Blaugraut.
Und, aber natürlich.
Und so tolle Köpfe, was da drin stehen, und einfach alles. Ja.
Und bei den Dahlien, das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, da kann man die Knollen ja essen, habe ich gelesen bei einem Buch.
Also früher, das ist ja, die Dahlien ist ja nichts Heimisches mittlerweile, meint man ja, gehört ja zu uns dazu, weil Dahlien kennen wir ja schon immer, hat Oma schon gehabt. Aber Dahlien kommt ja eigentlich aus Mexiko. Und damals, da war das ein Gemüse. Also da haben die Knollen quasi gegessen. Aber bei uns ist jetzt nur, glaube ich, niemand Ich fand, dass er jetzt in Italien ist. Ich weiß nicht, vielleicht so wie die Topinambur, dass wir die dann auch mal probieren. Aber es sind ja viel zu schade. Also.
Eigentlich schon,
nee,
gell?
Die essen wir nicht.
War ja direkt. Nee, aber deren Sie die dann auch jetzt wie bei Tulpen, die bilden ja dann so Tochterzwiebeln, deren Sie die Italien
die kann man natürlich dann teilen. Ja, ja, freilich, das sollte man dann auch teilen. Also wenn man jetzt mal so einen richtigen Stock, es werden ja immer mehr, und dann wirklich... Man kann die auch mit dem Messer vorsichtig dann durch, man kann ja zwischen den Knollen dann so ein bisschen vorbei und dann einfach auch mit dem Messer dann kappen. Und weil dann werden die, man verjüngt ein bisschen, die werden wieder viel kräftiger, weil wenn man das alles immer beieinander lässt, hat man in der Mitte dann die Altknolle, die wird ja irgendwann lasst nach und wird nicht mehr so. Und durch die Teilung kriegt er wieder neue Kraft. Also sich wirklich trauen und ein bisschen so, am besten zuerst mit den Händen, bevor man das Messer nimmt, ein bisschen so drehen und dann merkt man schon halt, da geht die Knolle da rum, der Gang, und dann kann man die schon ein bisschen so auseinanderreißen und dann wirklich dann durchschneiden. Und
aber die zwei haben sie jetzt mit dem Essen auch noch nicht probiert, also gibt keine Erfahrungswerte.
Nein. Und zwar, das sind zwei Männer, die sind wirklich so nette Gärtler und seit 20 Jahren verheiratet, haben da so als Anwesen dadurch gekauft und erst das Haus hergekriegt in Eigenleistung und dann den Garten miteinander, wie gesagt, ein bisschen aufgeteilt in die Bereiche. Und die sind mittlerweile jetzt fast in Ruhestand, glaube ich, so ein bisschen an. Ja, und die fetzen barfuß durch den Garten den ganzen Tag. Also da geht das so richtig. Und man ist da immer wirklich herzlich willkommen bei den zwei.
Und also ich beneide ihn ja schon ein bisschen, muss ich sagen.
Geil. Ich habe das Buch ja bloß geschrieben, damit ich in fremde Gärten eingekommen bin.
Da bin ich die Erste, die das verstehe. Und ich muss immer die Leute einladen extra, aber dann ziehe ich ja den Garten nicht. Das ist schon spannend, nur wenn man mit verschiedenen Leuten
arbeiten kann.
Aber wenn man gleich im Garten steht
und dann direkt sieht, dort und dann toll. Weiß man sofort, über was man ratscht. Und einfach, es ergibt sich ja von einem ins andere und das ist einfach toll. Also das ist ein Gärtner, den ich auch jeden, der gern die Farben bracht, jetzt im Herbst diese Explosion an Farbe erleben möchte, unbedingt beim Uli und beim Thomas vorbeischauen. Wirklich
und
toll.
Also ich muss wirklich bewundern, wie sie jemand das auch tut, wie sie gesagt haben, sie haben auch viel einjährige Sommerblumen. Das ist ja alles eine wahnsinnige Arbeit.
Das ist eine wahnsinnige Arbeit, ja.
Ich habe einmal ein Künstler-Ehepaar begleitet über eine ganze Saison, bin immer jedes Monat einmal gekommen, weil die gerade ihren Garten umgestaltet haben, weil die halt auch schon älter geworden sind und dann, meine, die haben so einen tollen Garten bis heute, aber sie haben wirklich die arbeitsintensivsten Sachen, haben gesagt, sie schaffen es einfach nicht mehr, sie müssen umbauen. Und das Erste, was raus da haben, waren die Dahlien, weil sie gesagt haben, dieses ewige Aus- und Eingraben von den Knollen, das machen sie jetzt einfach nicht mehr. Und die haben dann die Dahlien in gute Hände abgegeben. Und die haben immer nur einen tollen Gemüsegarten gehabt. Und im September haben sie immer so ein Künstlerfest gehabt. Und dann war der ganze Garten drauf ausgerichtet, dass der im September sein Blüten.
Dass er richtig reinknallt dann quasi. Und dann die Dahlien natürlich.
Da waren natürlich ideal.
Aber es sind auch andere wie Stauden, die, wenn man jetzt meine Lieblinge, die Echinacea, die blühen jetzt auch so richtig. Oder es gibt ja Einjährige wie die Kosmeen zum Beispiel oder die ganz alten Bauerngartenpflanzen, die Ringelblumen, die habe ich zum Beispiel bei mir ums Hochbeet rum und die wachsen jedes Jahr, die kommen versäubert, die brauchst du nicht gießen und
das
gar nichts, sondern ich tue die jetzt einfach, wenn die Blütenstände anfangen trocken zu werden, dann schüttle ich die halt einfach ein bisschen, dass sie die selber aussehen. Und dann kommen die jedes Jahr wieder, sicher nächstes Jahr muss man aufpassen, dass man nicht zu früh Unkraut zupft. Sollte man sowieso in den Staudenbeeten nie zu früh, lieber jetzt im Herbst mal gut durchzupfen und dann warten, was im nächsten Jahr kommt und dann vorsichtig und dann blähe das so schön und alles, was sich selber aussät, ist ja viel robuster,
auch
bei den Einjährigen, als das, was sie einpflanzen da. Also die braucht man nicht gießen und gar nichts und man kann auch mit Einjährigen ein bisschen, weil die haben halt doch auch schon eine tolle Farbenpracht dann auch mit da.
Ja, absolut. Und wenn man dann zum Beispiel einen Boretsch dazwischen hat, das finde ich halt
auch
immer toll.
Das Blau natürlich, weil Blau orange. Hat man jetzt auch nicht zu viel und dann zum Grün dazu. Und Boretsch, der kommt ja auch versäubert, den braucht man ja.
Genau, das
auch bloß
einen
Platz geben aus. Und wo es ihm gefällt, da sieht er sich selber aus. Oder auch wie die Königskerzen.
Ja.
Also das ist, ich habe mir mal vom Neusiedler See, da machen wir bevorzugt Urlaub, mal so Königskerzen-Samen mitgenommen. Und jetzt mittlerweile, heuer habe ich es als Balkonblumen gehabt, weil ich habe keine Balkonblumen, also Terrassenblumen. Also es ist ein bisschen erhöhte Terrasse und da hat außenrum sich letztes Jahr schon, habe ich eine bloß gehabt und jetzt mittlerweile heuer habe ich dann die Königskerzen, so richtig wie Soldaten, 20 Königskerzen um die Terrasse herum gehabt. Ich habe gesagt, wunderbar, die beste Terrassenbepflanzung. Mhm. Ja, genau. Und einfach aussehen lassen.
Mhm. Aber ich habe jetzt gemeint, Sie haben sie in Töpfe, das geht ja gar
nicht.
Nein,
ich habe jetzt bloß Balkon, weil es ist quasi mein Balkon, die erhöhte Terrasse.
Der Balkonrand praktisch.
Weil Balkonpflanzen habe ich jetzt so nicht mehr.
Nee. Ja, jetzt haben wir schon 11 Uhr und 18 Minuten der Song. Jetzt machen wir wieder eine Musik und zwar haben wir die Wiederschau-Musikanten auflegen und dann reisen wir wieder weiter.
Genau.
Weil es gibt noch viele interessante Gärten zu
entdecken. Ja, alle sind interessant. Ich habe jetzt einfach quer durch ein bisschen die Regionen und die, wo man ohne groß anmelden teilweise anschauen kann. Einfach. Aber ansonsten, ich mag, mir gefallen alle, die im Buch sind und ich würde nur jeden empfehlen, auf jeden Fall.
Ja, absolut. Genau, und wir haben übrigens auch schon eine Hörerfrage gekriegt zu dem, was wir in der ersten Stunde besprochen haben mit dem Zertifikat naturnaher Garten. Wie man das beantragt, wenn man das kriegt, das werden wir dann auch gleich noch beantworten. Und wir haben in der ersten Stunde schon gelernt, dass ein Rosengarten auch in der nördlichen Oberpfalz durchaus ganz vielversprechend ist, sogar ohne Spritzmittel. Es kommt auf die richtigen Sorten an. Und als nächstes gehen wir jetzt in den äußersten Westen von Niederbayern, ins Altmühltal. Und da hat bei Riedenburg eine junge Familie einen Garten direkt am Steilhang. Und was ist denn das für ein Garten, Gerdra Pfortner?
Ja, das ist eine junge Familie, die da vor 2018 ein Haus gebaut haben einen kleinen Sohn, und zwar die Familie Fischer in Heidhof bei Riedenburg. Also das ist Altmühltal, Rhein-Main-Donau-Kanal, sehr schönes Gebiet. Und man sieht vom Garten direkt auf den Kanal herunter. Also das heißt, der Garten ist
richtig steil.
Ist ziemlich hoch und ziemlich steil. Also wie dort war die Familie, da gesagt, also es war echt eine Herausforderung, ein Haus hinzubauen. Das ist noch gegangen, aber dann den Garten, das Haus ist unten an der Straße und der Garten geht dann bis zum Waldrand rauf. Und das ist wirklich total steil. Mhm. Und die haben das mit Steinen befestigt und man sieht also, dass man aus jedem Grundstück was machen kann.
Ist
und
es da mehr so ein Terrassengarten?
Genau, es sind verschiedene Terrassen und wie gesagt, das ist eine junge Familie und die Frau Fischer, die ist jetzt auch beim Gartenbauverein sogar Vorsitzende, also die hat jetzt so richtig reingekniet in das Gartenthema und die ist jetzt auch, man merkt, junge Leute, die haben wieder ein bisschen andere Ideen, also sehr naturnah und dann auch mit vielen Neuheiten oder ganz besondere Pflanzen, die wirklich standortangepasste Pflanzen.
Also das heißt, da wird wahrscheinlich Trockenheit ein großes Problem sein,
natürlich, also ist Trockenheit ein sehr großes Problem und man kann das gar nicht gießen. Also man wirklich, das sind Pflanzen, Klimapflanzen kann man sagen. Also wo man, wenn man da vorbeischaut, da kriegt man viele Tipps, wie man einen pflegeleichten Garten, der das auch aushält, dass wirklich, wenn es mal, heuer haben wir das Problem nicht, aber wenn wir wieder ein Jahr haben mit wenig Regen, der das auch wirklich aushält. Ja, das stimmt.
Also wir haben ja unseren Gartenexperten aus Veitshöchheim immer und der betrachtet natürlich die Sachen schon oft auch aus unterfränkischer Perspektive.
Klar, und die haben gesagt, sehr wenig Regen in Unterfranken.
Ja, die haben so wenig Regen. Er hat heuer erzählt, heuer war das erste Mal seit 20 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, dass der Rasen den ganzen Sommer grün war. Das haben sie seit 20 Jahren nicht mehr gehabt.
Das hat nur noch geraschelt. Das ist ja richtig Steppe bei denen, wenn man da mal in.
Und wir merken es auch, die Hörerfragen, es sind ganz viele Fragen aus ganz Unterfranken, wo es wirklich um trockenheitsresistente Pflanzen geht. Also da ist die Familie dann auch.
Da ist die Familie Fischer, ja, auf jeden Fall. Und man findet immer ein neues, wie den Baum habe ich jetzt auch noch nicht kennt. Ich habe dann ein bisschen nachgelesen, das ist wirklich so ein Trend, Zierbaum, die weidenblättrige Birne.
Noch nie gehört.
Ja, eben. Was und die hat ganz tolle, eben kleine Blätter, so weidenblättrigartig und auch ganz viele andere Sachen. Ein Fenchel zum Beispiel, da hat's weil wir gerade bei Veitshöchheim waren, da gibt es ja die Veitshöchheimer, ich rede immer zu schnell, Entschuldigung, die Veitshöchheimer Staudenmischung und die hat sich da reingepflanzt gehabt in so eine Terrasse und der Fenchel ist übrig geblieben, der hat sich dann nach 2-3 Jahren ist der immer noch da und wie ich letztes Jahr dort war, 2 Meter Höhe, der Fenchel da drin gestanden zwischen den anderen Stauden, weil die anderen Sachen haben sich schon ein bisschen verflüchtigt. Aber wirklich, ja, ganz toll.
Ist der Fenchel so trockenheitsresistent, hätte ich mir jetzt
anscheinend, ja. Also da ist dann so direkt die Stämme an. Es gingen dann Wege durch das Grundstück durch. Dann unten bei der Terrasse geht eine Steintreppe bis ganz rauf. Und ganz oben ist dann der Spielplatz auch vom Kleinen mit Weidentippi. Also kann man sich auch ein bisschen so anschauen. So eine Matschküche ist ja naturnah gemacht. So einfach
was ist
Kind
eine
und Garten.
Das habe ich noch nie gehört. Eine Matschküche.
Eine Matschküche, das Wasser im Garten ist, was für die Kinder ganz wichtig ist.
Ja,
und dann Wasser, Sand, ein alter Topf, alter Löffel und Matschküche ist fertig.
Ja, toll. Es ist quasi die Feuchtversion vom Sandhaufen, kann man sagen.
Genau, so ungefähr. Wenn es geregnet hat, wie früher, wenn es geregnet hat und Sandhaufen, da haben wir Matsch gehabt. Und
genau,
da haben wir halt ein bisschen...
Bauen können mit den
Formen. Genau, und einfach ein bisschen eine Wasserfläche, ein kleiner Tümpel oben mit, den kann man immer füllen. Mhm. Und sie hat dann auch in so ein kleines Tomatenhaus gehabt. Mhm. Und da hat die Olla, die hat es da selber gebaut, gesehen. Das sind so, auch, liest man viel, so diese zwei Tontöpfe zusammen, kann man auch selber machen. Mit
also
Heißkleberzusammensetzung zur nicht zur alleinigen Bewässerung, sondern zur Mitbewässerung kann man das mit hernehmen. Also einfach zwischen den Tomatenstöcken dann mit reinstellen. Die werden dann von oben, oben offen gelassen, das Loch quasi, und nur abgedeckt, damit es nicht verdunstet, und dann wieder gegossen, auffüllen mit Wasser. Und es gibt dann der Ton, die Wurzeln schmiegen sich, also die schauen, dass sie in die Nähe kommen und gibt dann die Feuchtigkeit ab. Reicht natürlich nicht für die alleinige Bewässerung, aber man kann ein bisschen so Trockenheitsphasen oder wenn man fortfährt oder einfach zusätzlich mit den Ollas ein bisschen machen.
Also Olla heißt zwei Pflanztöpfe nehmen, in der Mitte zusammenbappen.
Genau.
Und die Abzugslöcher bleiben offen oder werden
das so untere Loch bleibt natürlich offen, ja.
Und läuft das nicht ganz schnell aus dann?
Nein, das untere Loch schmoren, das wird natürlich zugefahren.
Also, okay, gut.
Also das untere Loch wird zugemacht, weil es ja über den porösen Ton an den Seitenwänden sich dann
so
abgibt, weil sonst ist
es
dann natürlich dann schnell dann weg. Mhm. Ja. Und oben, das lässt man offen und deckt es bloß mit einer Scherbe oder so ab, damit es dann nach oben nicht verdunstet, weil die werden dann ziemlich weit eingegraben, die schauen dann bloß ein kleines Stückchen raus. Und auch für Hochbeete machen es manchmal, es gibt es auch zu kaufen, die Teile mittlerweile, aber kann man ganz schnell selber machen.
Mhm. Also das sind wirklich so naturneue Maßnahmen, die man einfach ergreifen
einfach ein bisschen
kann,
mit dazu. Genau.
Entweder der Boden halt nicht gut Feuchtigkeit speichert oder wenn man in so einer Extremlage, wie so einer Hanglage, wo das Wasser einfach davon läuft. Und weil
genau.
wir gerade naturnah sagen, da haben wir ja noch die Hörerfrage von der Frau Schiedeck, die schreibt uns aus dem Landkreis Straubing-Bogen. Und zwar würde sie gern wissen, wie man jetzt dieses Zertifikat, von dem wir in der ersten Stunde schon gesprochen haben, naturnaher Garten, ist ja so eine Plakette, wie man das kriegt, wo kann man sich da bewerben?
Ja, also die Zertifizierung, die heißt Naturgarten Bayern blüht, und wer das möchte, muss sich natürlich erstmal bewerben oder anmelden. Da gibt es drei Möglichkeiten. Man kann es direkt beim Bayerischen Landesverband für Gartenbau und Landespflege in München machen. Einfacher ist beim Gartenbauverein am Ort, also irgendeinen Vorstand ansprechen oder auch am Landratsamt, da gibt es ja die Kreisfachberatungen, da kann man auch mal einfach anrufen und sagen, ich möchte gerne so eine Plakette haben, wie geht das? Und dann ist der Ablauf, man meldet sich da und dann kommen irgendwann zwei Prüfer vorbei, die den Garten dann natürlich auch anschauen und bewerten. Nach diesen Kriterien, die man in der ersten Stunde, diese Kann-Kriterien, und dann gibt es noch die Muss-Kriterien, die wir haben müssen.
Also
und dann
kein Mineraldünger, keine
Torferde, genau.
Und keine Torferde, nirgends.
Genau. Und dann eben die naturnahe Gestaltung vom ganzen Garten. Das wird dann einfach nach so einem Fragenkatalog ein bisschen durchgegangen. Und wenn der Rundgang dann erfolgreich war, dann kriegt man diese Plakette. Und wenn es nicht geklappt hat, man kann die jederzeit wiederholen.
Aha, okay.
Aber es kostet ein paar Euros, und zwar kostet es 80 Euro. Aber wenn man, aber wenn man Mitglied im Gartenbauverein ist, dann kriegt man meistens 40 Euro. Oder auch von manchen Landkreisen machen das. Einfach fragen, dann kriegt man 40 Euro erstattet. Also kostet es dann noch 40 Euro. Aber die Plakette ist wirklich schön und die kann man außen am Gartenzaun anbringen. Und jeder, der vorbeigeht, der sieht gleich ein naturnaher Garten. Und eventuell kann ich da auch mal fragen und die erzählen mir ein bisschen was. Das ist auch meistens ein bisschen mit dabei.
Ich habe mal eine Plakette gesehen, da war drauf gestanden, das ist kein ungepflegter Garten, sondern er ist ein Lebensraum für verschiedenste Tiere. Das habe ich auch interessant gefunden.
Ja, genau, weil in einem Naturgarten hast du ja immer, da summt und brummt und da fühlen sich halt einfach auch nicht nur die Menschen wohl, sondern auch viele Tiere, Kleintiere, größere Tiere.
Genau, und in dem Moment, wo man viele Insekten hat, hat man automatisch auch mehr Vogelarten, weil die natürlich von den Insekten
Klar.
leben.
Nur wenn sie Futter finden, dann sind die auch da, das ist klar.
Wenn Hobbygärtler unterwegs sind, mit dem Zug, mit dem Radl oder zu Fuß, dann schauen sie natürlich automatisch über Gartenzäune. Und da sieht man da was und da sieht man wieder was anderes. Und mir geht es oft so, dass ich mir oft denke, mein so netter Garten, das sind bestimmt nette Leute, die da wohnen. Ist es auch Ihre Erfahrung, wo Sie die Gartenreise zusammengestellt haben, dass der Garten wirklich den Besitzer auch ein bisschen widerspiegelt?
Ja, natürlich, weil wenn ein Garten so vielfältig und bunt ist, da kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass da engstirnige Leute dann drin wohnen. Passt ja gar nicht zusammen. Und ja.
Also ganz nach dem Motto, zeige mir deinen Garten und ich sage dir, wer du bist.
Ja, kann man schon fast sagen.
Und jetzt ist ja Gott sei Dank so, dass es mittlerweile in ganz Bayern Gärten gibt, die eigentlich normale Privatleute kennen, die man aber besuchen kann. Sie haben es jetzt für die Oberpfalz und für Niederbayern recherchiert. Aber irgendwie, ich habe ja schon vor der Sendung gefragt, so eine Liste, wo man einfach im Internet schauen kann, wo ist in meiner Gegend ein Garten, gibt es nicht, gell?
Gibt es eigentlich so nicht. Nein, es gibt halt den Tag der offenen Gartentür, den wir ja jedes Jahr im Juni, meistens am letzten Sonntag im Juni, bayernweit mittlerweile haben. Aber ansonsten würde ich einfach bei den Landratsämtern, bei den Kreisgartenämtern mal nachfragen.
Also jetzt Landratsamt heute
genau,
einen
wenn ich jetzt zum Beispiel in Schwaben wohne oder sage, ich fahre jetzt nicht unbedingt in die Oberpfalz. Mhm. Bei uns ist natürlich immer schön, man kann das ganze Jahr zu uns kommen.
Absolut.
Aber einfach da mal beim Landratsamt mal nachfragen, beim Kreisgartenamt, ob es irgendwo in der Nähe, in der Region einen Garten gibt oder mehrere Gärten, die man anschauen kann, weil da sind die Spezialisten und die kennen ja die Gartenbauvereine und die kennen auch, ja, da ist jemand, der wäre da sehr offen dafür, dass auch Gäste kommen. Ja. Einfach mal probieren.
Also ich war überrascht, muss ich sagen, wo ich Ihr Buch durchblättert habe, wie viele unterschiedliche Gärten sich da praktisch bereit, oder die, nicht die Gärten, sondern die Gartenbesitzer sich bereit erklärt haben, Menschen zu empfangen. Weil man zeigt ja schon auch ein bisschen so seine Seele her, wenn man seinen Garten herzeigt.
Unbedingt, ja. Garten ist wie eine Wohnung fast, würde ich sagen. Also ist schon was sehr Persönliches. Und darum sollte man immer vorher anrufen bei den Besitzern und ausmachen und schauen, ob es passt. Weil es passt ja nicht, den Leuten passt es nicht immer. Es ist ja kein Schaugarten, sondern ist wirklich was sehr Privates für die Familie. Und wenn man da sich Gäste einlädt, die man nicht kennt, dann sollte man sich das schon gut gegenseitig ein bisschen ausmachen. Aber alle, die im Buch sind, freuen sich, wenn Gäste kommen. Also überhaupt kein Problem. Und man darf sich wirklich trauen, anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben. Die freuen sich echt alle.
Jetzt haben wir relativ früh über Ziergärten gesprochen in den letzten anderthalb Stunden. Bei den Dahliensammlern haben sie auch angesprochen, dass die auch sehr viele verschiedene Salate haben. Aber die, also gibt's, also haben eigentlich fast alle, die einen Ziergarten haben, auch noch einen Nutzgarten dabei? Oder ist das wieder eine andere Fraktion, die Nutzgärtner?
Nein, eigentlich nicht so. Bei uns in der Oberpfalz oder Niederbayern ist es ja ziemlich ähnlich, gehört das eigentlich schon zusammen. Also alle, die einen Nutzgarten, einen Ziergarten haben, die haben eigentlich auch immer ein kleines Nutzgärtel dabei, weil früher, das ist ja die Tradition von den Bauerngärten, da waren ja auch Blumen, Stauden und als praktisches Gemüse, das man ja für die Ernährung früher einfach braucht hat. Und die Blumen hat man ja braucht, damit man die Nützlinge in den Garten, in den Bauerngarten gelockt hat. Und das hat ja immer schon zusammengehört. Und mittlerweile haben wir auch viele in den, einfach zwischen den Stauden, also zwischen den Blührabatten dann Palmkohl oder einfach Salatköpfe drin. Also man kann das beides auch ganz gut verbinden. Also wenn wir von Garten reden, meinen wir eigentlich beides. Das ist immer beides.
Das gehört zusammen.
Das ist nur ein Stadtgarten. Da überlegt man sich natürlich, habe ich Platz für einen Nutzgarten. Da hat man halt doch oft Ziergarten oder ein kleines Hochbeet oder so weiter. Aber so am Land ist das fließender Übergang, würde ich sagen. Ja.
Also ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit, also da reden wir 70er Jahre, da war das also direkt toll, wenn man keinen Gemüsegarten mehr braucht hat.
Ja, da.
Weil man sich leisten hat können, dass man in den Supermarkt gegangen ist und sein ganzes Gemüse gekauft hat und dann hat man im Garten einen Rasen gehabt und eine Rabatte und das war schon angesehen.
Also ja, ja, das ist ja, Gott sei Dank hat sich diese Entwicklung irgendwann, stoppt ja jede Entwicklung wieder und entwickelt sich wieder zurück, Gott sei Dank, würde ich sagen. Weil damals war ja, wenn man sich was kaufen hat können, dann war ja das was Tolles. Und dann hat man Margarine gekauft statt dem Butter, den man vielleicht vom Bauern nebenan irgendwann gekriegt hat.
Gell? Ja, das war natürlich schon
das was Besonderes. Und mittlerweile hat man den Wert vom Regionalen oder einfach von dem, was man selber hat, erkannt. Weil Tomaten zum Beispiel, wenn ich die von mir im Garten habe, jeder, der die eigenen Tomaten gegessen hat, der mag die anderen immer, die gekauften. Und ich esse nur meine Tomaten und dann setze ich 4 Monate aus. Also es geht gar nicht mehr anders. Und darum ist es sehr wichtig, diese Entwicklung. Ja.
Also das sogenannte, sage ich jetzt schon, Selbstversorgergarten, weil ein hundertprozentiger Selbstversorger, das sind aber ja die wenigsten.
Genau, aber man spricht schon von Selbstversorger, wenn man einfach auch in den Sommermonaten oder man konserviert ja ein bisschen was, einfach sich teilweise selbst versorgen kann. Natürlich nicht. Komplett.
Nicht zu 100%.
Nee, also das glaubt den wenigsten, weil da müsste man wirklich ein bisschen mehr Zeit haben.
Ja,
da darf man jetzt nicht in die Arbeit gehen. Genau, weil wenn man
nicht da rumsitzen und ratschen.
Zum Beispiel auf München fahren und ratschen.
Also ich muss sagen, ich bin schon mal stolz, wenn ich mir so die Woche durchdenke und denke mir, jetzt haben wir bei jeder Mahlzeit war irgendwas von den eigenen Sachen mit dabei.
Genau.
Das freut mich schon.
Das macht ja Freude. Essen soll ja auch Freude machen. Und da macht es ja viel mehr Spaß, wenn man was aus dem Garten hat. Und vor allem diese Frische, die schafft kein Laden, das schafft man nirgends. Und wenn man Bohnen, ich habe jetzt gerade vorgestern wieder die Stangenbohnen geerntet, 2 Schüsseln voll. Mhm. Okay, dann sitzt man erstmal da, muss man ja die irgendwie verarbeiten.
Putzen,
aber die Freude, die man eben beim Ernten dann, die Arbeit geht dann noch, aber dann die Freude, die dann beim Essen kommt, die hat man ja dann nochmal. Also man hat ja öfters Freude.
Und man isst auch mit mehr Andacht, finde ich.
Auf jeden
Fall. Und
man
schmeißt nichts weg. Also
man schmeißt
von wegen, dass Lebensmittel weggeschmissen werden, wenn man es im eigenen Garten herzogen hat, mühsam gegen Schnecken verteidigt und alles, was damit zu tun hat, das schmeißt man nicht weg.
Nein,
das kann man warm
nicht
machen oder anders verwenden.
Eben. Ungekocht passt ja immer nur am Kompost, wenn wirklich Früchte dabei sind, die dann immer ganz so schön sind. Dafür
ja,
hat man
ja
den Kompost dann.
Genau.
Aber ansonsten nein.
Genau.
Das stimmt.
Da können wir alle unser Stückel davon abschneiden.
Auf jeden Fall.
Habe die Ehre mit Gertrud Portner, heute unserer Reiseleiterin auf unserer Gartenreise durch Niederbayern und die Oberpfalz. Und von Niederbayern geht es jetzt wieder zurück in die Oberpfalz, in Landkreis Cham. Und da leben zwei Menschen, die eigentlich aus Oberbayern sind, aber weil sie es besonders schön haben wollten, sind sie in Landkreis Cham gezogen. So, glaube ich, kann man es sagen, oder, Frau Portner?
So kann man es sagen. Und zwar von München nach Waldmünchen in den Landkreis Cham. Und zwar geht es jetzt um die Familie Mittelmeier. Die wollten zum Ruhestand sich ein kleines Gattel anlegen. Das sind zwei Agraringenieure, also Gartenprofis. Und haben sich eine alte Mühle bei Waldmünchen gekauft, gar nicht weit von der tschechischen Grenze weg. Sehr idyllisch, so in einem Tal ein bisschen drin. Der Wald geht dann gleich an, der Oberpfälzer Wald. Mhm. Und wollten sich eben ein kleines Gattel dann für den Ruhestand. Aber natürlich Profis, die sich mit Garten auskennen, haben das Gartenvirus und können da nicht aufhören. Und mittlerweile sind es 5000 Quadratmeter, zwar Schafhaltung mit dabei, aber sehr viel und sehr großer Garten.
Mhm.
Und da kann man als Einzelperson auch immer vorbeischauen, mit Gruppen bitte anmelden. Aber das ist jetzt auch so ein Tipp für Leute, die in der Gegend unterwegs sind, einfach mal da vorbeizuschauen.
Und da gibt es viele Raritäten bei denen, weiß ich, gell?
Genau, also da gibt es wirklich viele Tipps und Raritäten, egal ob es jetzt um Kübelpflanzen geht, ob es um Stauden geht, ob es um Sträucher geht und auch die Klimapflanzen, also gerade bei Staudenanpflanzungen haben sie erstmal Raritäten, Beete natürlich dort, aber auch, wo die verschiedenen Mulcharten dann gezeigt werden, zum Beispiel mit Split oder alle möglichen Sachen, wie man mulchen kann, damit man, wenn es wieder trockene Jahre, vielleicht nächstes Jahr schon, trockene Jahre kommen, wie man die Pflanzen ohne Gießen dann auch über den Sommer bringt. Und da kann man sich sehr, sehr viele Tipps holen. Auch im Gemüsegarten, sehr viele Salatsorten.
Mit dem Splittmulchen, das finde ich ganz lustig, weil auf den ersten Blick schaut das aus wie auch wieder so ein Schottergarten.
Ein Schottergarten ist ja nicht negativ, nur
ja. Aber da ist ja was drunter.
Und beim, genau. Es ist ja nur der Garten, der quasi schon nur Steine sieht und dann alle 5 Meter ist irgendeine Konifere oder so gepflanzt. Das ist das Negative. Aber es gibt auch sehr naturnahe Schottergärten, die abgemagert, wo der Gartenboden, der Humus weggegraben wird, so richtig abgemagert wird und dann wird Split, verschiedene Größenkörnungen eingebracht und dann pflanzt man Stauden rein. Also es wird dann irgendwann wieder ein dichter Flor, die ohne Bewässerung und ohne viel Nährstoffe auskommen. So die Peripflanzen, die mageren. Und da experimentieren die auch ein bisschen dabei. Und auch mit, was man in Waldmünchen da sehen kann, mit Farben. Also dass man am Garten, wenn man Staudenpflanzungen macht, ein bisschen auf die Farbzusammenstellungen schaut. Da gibt es zum Beispiel ein weißes Beet, ein oranges Beet. Also so richtig die Farbwirkungen auch ein bisschen. Das ist auch ganz spannend da dort.
Also ich finde schon, dass man beim Garten, da merkt man schon, wie jetzt jemand auch so ein bisschen eine künstlerische Ader hat, das sieht man schon im Garten dann auch immer.
Ja, ja, auf jeden Fall, weil man kann ja gerade mit den Farben oder auch mit den Blättern, also auch die Blockschmuckpflanzen, ob man jetzt lange Blätter, dicke, fleischige Blätter, große Blätter, man kann da so viel gestalten und variieren. Und wenn man das auch in der Höhenstaffelung, also Stauden bin natürlich wieder, weil das ist einfach mein Favorit. Dann die Höhenstaffelung ein bisschen beachtet. Man kann wirklich künstlerisch tätig sein. Und dann vor allem auch die Blühzeiten, dass man wirklich auch Zwiebelpflanzen reingibt, dass man schon Schneeglöckchen, Krokusse, Tulpen drin hat. Dass das, wie mein Garten, sage ich immer, der ist 12 Monate. Also da ist wirklich von Januar bis Dezember was blüht. Und wenn man das schafft, dann ist man so ein kleiner Gartenkünstler.
Dann ist man super.
Genau,
dann ist man echt super.
Und ein kleiner Gartenkünstler. Und bloß so macht auch Garten Spaß, dass man zu jeder Jahreszeit und jeder Tageszeit rausgeht und man findet was. Ja.
Und was blüht da im Januar bei Jana?
Die Christrose.
Ah ja, die Christrose.
Ja, die, weil ich da immer so vor die Haustür irgendwann, wenn jetzt der Herbst kommt, möchte man ja ein bisschen sowas hinstellen und das pflanze ich halt dann, wenn die Blüte vorbei ist, wieder an einen Platz rein, ein bisschen abseits und dann das nächste Jahr habe ich dann im Januar, kommt dann schon die vom Vorjahr vor der Haustür, die blühen dann und jetzt habe ich schon eine ganz größere Fläche am Pfingst an Christrosen und dann das nächste ist natürlich dann
im Februar kommen wir
die Zaubernuss, dann im Februar kommen dann alles Mögliche dann dazu. Und dann läuft es so rund das ganze Jahr.
Jetzt haben wir auch schon wieder einen Tipp gekriegt.
Nie was wegwerfen. Alles, was mal in der Schale oder Topf kann, man alles wieder irgendwo einpflanzen.
Und es sind ja alles Lebewesen.
Ja,
also
eben.
Muss ich sagen, das bei Tieren hat es ja ganz viel geändert. Also, dass man wirklich, das hat ja auch eine Weile gedauert, bis das alle wirklich auch gefühlt haben, dass halt jedes Tier ein Lebewesen ist. Und bei Pflanzen habe ich manchmal den Eindruck, manche Leute behandeln die halt wie Möbel, kann man kaufen und wenn es einem nicht mehr gefallen, schmeißt man es raus. Das ist doch auch ein Lebewesen.
Nee, also wenn jetzt ein Narzissen kriegt man oft da geschenkt im Frühjahr. An den Knollen sind ja die so eingepflanzt quasi mit und die pflanze ich dann, wenn die verblüht sind, auch wieder irgendwo auf einen Hügel im Garten raus und nächstes Jahr freut man sich, ach, da war ja das vor letzten Jahr, erinnert man sich vielleicht noch.
Vergessen.
Genau, ach, das habe ich für den geschenkt gekriegt, dann hat man nächstes Jahr nochmal Freude. Also nie wegwerfen, man findet. Darum braucht man mehrere Standorte, ein bisschen abseits auch oft, wo man dann die verblühten Sachen zwischenpackt und auf einmal sind sie wieder da.
Also für Januar, bei Dezember, das hätte ich mir jetzt noch vorstellen können, aber bei Januar war ich kurz ein bisschen ratlos, aber jetzt weiß ich es auch. Vielen Dank für diesen guten Tipp und vielen Dank für die tollen Vorschläge für die Gartenreise, Frau Portner. Jetzt geht leider unsere gemeinsame Reise für heute schon zu Ende. Ich kann wirklich ein Buch empfehlen, Gartenreise durch Niederbayern und Oberpfalz. Wie gesagt, auch bei jedem Garten, den die Frau Portner besucht hat, sind nur Tipps dabei, was da für ein Kreislehrgarten in der Nähe ist oder für einen Schlossgarten. Und da kann man wirklich entweder einen Tagesausflug machen oder eine ganze Reise.
Genau.
Und wird jeden Tag nette Leute kennenlernen.
Ja, und es sind auch andere Sachen dabei, weil wenn Familienmitglieder dabei sind, wo Kühlgarten anschauen, also die Tipps sind auch ein bisschen freizeitmäßig gestaltet. Ja, wollte ich noch dazu sagen.
Ja, auch die sind dabei. Ich danke Ihnen herzlich für den Besuch. Und wünsche Ihnen viel Spaß weiterhin in Ihrem Garten. Hat mir sehr große Freude gemacht, dass Sie heute da waren.
Ja, mir auch. Vielen Dank, dass ich da habe.
Die Edith Schowalter sagt Servus, Ade und bis zum nächsten Mal.